Rohe Eier, im Speiseeis oder anderen Leckereien und Hühnerfleisch sind hierzulande typische Auslöser für ein weltweites Gesundheitsproblem. Salmonelleninfektionen. Salmonella typhimurium löst bei uns in Deutschland jedes Jahr etwa 50.000 mehr oder weniger gefährliche Salmonellosen aus. Seinem engen Verwandten Salmonella typhi fallen weltweit jährlich laut Weltgesundheitsorganisation mehr als 500.000 Menschen zum Opfer. Gefährliche Spritzen. Salmonellen infizieren uns mit molekularen Nadeln.
Aus der Reihe Forschen für die Gesundheit. Ein Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung.
Salmonellen sind überall auf der Welt zu Hause. Sie leben in Tieren, egal ob Warm- oder Kaltblüter, überleben lange außerhalb von Organismen und warten teilweise über Jahre in einem stehenden Gewässer oder einem getrockneten Kothaufen auf ihren nächsten Wirt. Kälte macht ihnen nichts aus und auch gegen viele Antibiotika sind sie inzwischen resistent. Und das macht sie zu einem echten medizinischen Problem. Weltweit mehrere 100 Millionen Erkrankungen gehen auf ihr Konto. Die Mechanismen, mit denen uns die Bakterien infizieren, sind allerdings nach wie vor ein Rätsel. Dr. Marc Erhardt, Leiter der Nachwuchsgruppe Infektionsbiologie von Salmonellen am HZI, schaut auf diese Mechanismen.
Meine Forschung ist herauszufinden, wie Salmonellen Menschen oder allgemein den Wirt infizieren können. Und da gibt es bei Salmonellen zwei Virulenzfaktoren, sagen wir.
Ganz kurzer Einwurf. So ein Virulenzfaktor ist eine Eigenschaft, die aus Bakterien Krankheitserreger macht.
Das ist einerseits die Fähigkeit von den Salmonellen, sich zu bewegen. Da haben sie eine kleine Nanomaschine, die heißt das Flagellum. Das sind geißelartige Fortsätze, die als Art Schiffspropeller wirken. Mit diesen Fortsätzen können die Bakterien, die Salmonellen, eben sich durch Medien hindurch bewegen und dann zum Beispiel menschliche Zellen infizieren.
Salmonellen müssen also nicht warten, bis sie an einer passenden Wirtszelle vorbeischwimmen, sondern können sich mit ihrem Propeller auf den Weg machen. Die zweite Eigenschaft, die Salmonella so erfolgreich als Krankheitserreger macht,
ist eine Art Injektionsnadel von diesen Bakterien. Und diese Injektionsnadel, das heißt auch ein Typ-3-Sekretionssystem, das wird von den Bakterien benutzt, um Toxine in die menschlichen Zellen oder in Wirtszellen zu injizieren. Und diese Toxine führen dann dazu, dass die Bakterien aufgenommen werden und sich dann innerhalb der menschlichen Zelle vermehren können.
Marc Erhardt untersucht diese zwei Mechanismen bei Salmonella typhimurium, der vergleichsweise harmlosen Variante, die bei uns Bauchschmerzen und einen heftigen Durchfall auslöst und nur ganz selten wirklich gefährlich ist. Das Spannende ist, dass sehr viele Darmbakterien diese Mechanismen besitzen und nutzen. Der gefährliche Bruder von Salmonella typhimurium zum Beispiel, der Typhuserreger. Der Pesterreger benutzt sie. Und Shigellen, die Auslöser der Ruhr, verschaffen sich ebenfalls Einlass in unsere Zellen über diese Mechanismen.
Das Flagellum, von der Struktur her ist es relativ gut bekannt schon, es ist klar, wie es funktioniert. Allerdings ein wesentlicher Bestandteil ist ein Apparat innerhalb des Flagellums, der dafür verantwortlich ist, die gesamte Struktur aufzubauen. Und dieser Apparat ist auch ein Typ-3-Sekretionssystem. Das heißt, für mich ist es ein sehr wertvolles Modellsystem, weil es schon sehr gut charakterisiert ist, um die spezifische Funktion von diesem Typ-3-Sekretionssystem näher zu charakterisieren.
Das Flagellum wird ähnlich wie ein Fertighaus gebaut. In der Werkstatt, innerhalb der Bakterienzelle, konstruiert das Bakterium die einzelnen Elemente und setzt sie zu größeren Teilen zusammen. Stimmen Zeitpunkt, Wetter und Sonnenstand oder worauf Bakterien stattdessen so achten, werden die Elemente auf einen Transporter geladen und an den Bauplatz gebracht. Bei Bakterien ist der Transporter kein Tieflader mit orangen Rundumleuchten, sondern ein Typ-3-Sekretionssystem. Das transportiert die Bauteile durch die eigene Zellmembran auf die Außenseite des Bakteriums. Noch ein paar molekulare Steckverbindungen und der Propeller, der das Bakterium jetzt antreiben kann, ist einsatzbereit. Und bei Bakterien ist es nicht anders als bei Menschen. Was gut funktioniert, wird oft kopiert.
Das ist sozusagen der gleiche Mechanismus wie bei dieser Injektionsnadel, die eben auch die Toxine innerhalb des Bakteriums hergestellt werden und dann durch dieses Typ-3-Sekretionssystem der Injektionsnadel in die Wirtszelle injiziert werden.
Nun können unsere Wissenschaftler dieses Sekretionssystem nicht unter ein Mikroskop legen und sich anschauen, aus welchen Molekülen es besteht und wie die miteinander arbeiten. Sie müssen Stückchen für Stückchen die Gene, die Bauvorschrift für das Sekretionssystem, verändern und beobachten, was passiert. Funktioniert es noch, wenn Sie das Gen XY ausschalten? Startet es wieder, wenn die Wissenschaftler Gen AB stattdessen aktivieren? So kommen Sie in kleinen Schritten hinter die Funktion der Nanomaschine. Eine Methode, diese Informationen zu entschlüsseln, sind postkartengroße Gele, auf denen Marc Ehrhardt die Toxine auftrennt, die die Salmonellen nach der genetischen Veränderung noch nach außen transportieren, mit dem Typ-3-Sekretionssystem. Diese Karte liegt in einer flachen Glasschale und wird in einer klaren Flüssigkeit sanft hin und her geschaukelt.
Man sieht hier diesen Proteinmarker, das ist, damit wir einen Vergleich haben mit bekannten Proteinen. Das sieht man hier schon, aber die Toxine, die sekretiert wurden, die sieht man hier leider noch nicht. Die wird erst im späteren Arbeitsschritt durch spezifische Antikörper erkannt und dann durch eine Kamera detektiert. Man muss jetzt eben den überschüssigen Antikörper wegwaschen. Das heißt, die werden gerade in Waschpuffer geschaukelt und dadurch eben gewaschen. Das wird häufig jetzt gewechselt und dann kann man eben, ja, die Detektion machen.
Auf der Karte entsteht dann ein Streifenmuster. Für jedes Toxin ein kleiner Streifen. Durch den Vergleich mit den bekannten Markern am Rand können die Wissenschaftler dann erkennen, welche Toxine nicht mehr aus der Zelle gelangen. Marc Ehrhardt zeigt eine Karte aus den letzten Tagen auf seinem Monitor.
Ja, hier sieht man dann ein entwickeltes Bild. Man sieht jetzt hier an der Seite wieder diesen Marker und hier dann diese Proteinbanden sind dann eben verschiedene Toxine, die wir detektiert haben. Und wir können jetzt hier verschiedene Konditionen vergleichen und sehen dann eben, in welcher Mutante zum Beispiel ein spezifisches Toxin nicht mehr sekretiert wurde oder besser sekretiert wurde. Und das gibt Rückschluss eben auf die Funktionsweise von diesem Sekretionsapparat.
Nur weshalb ist das so interessant, wie die Moleküle ineinander greifen, wie dieser Apparat genau funktioniert? Marc Ehrhardt verfolgt mit dieser Detektivarbeit ein konkretes Ziel.
Wenn jetzt dieses Injektionssystem nicht funktioniert zum Beispiel, dann sind Salmonellen nicht mehr gefährlich. Sie können Menschen nicht mehr infizieren. Und ein wesentlicher Bestandteil ist eben, dass die Toxine sekretiert werden. Also ist eine Überlegung, dieses Sekretionssystem spezifisch mit neuartigen Antibiotika zum Beispiel zu inhibieren. Die Voraussetzung dafür ist eben, den Mechanismus auf molekularer Ebene zu verstehen. Und das ist unsere Arbeit.
Und die Suche nach Wirkstoffen, die ganz gezielt dieses Injektionssystem hemmen, hätte vermutlich noch einen weiteren, aus medizinischer Sicht gern gesehenen Effekt. Die Bakterien würden durch den Wirkstoff nicht getötet, nur ihr Sekretionssystem würde nicht mehr funktionieren. Aber wenn es ihnen nicht ans Leben geht, besteht, aus Bakteriensicht, auch kein Grund, eine Resistenz gegen den Wirkstoff zu bilden. Das leidige Wettrennen zwischen Antibiotika-Entwicklern und Salmonellen hätte damit erstmals zumindest eine Ziellinie.
Sie hörten eine Sendung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig von Jo Schilling. Haben wir Sie neugierig gemacht? Besuchen Sie uns im Internet www.helmholtz-hzi.de.